in den Ferien beschnitten. Weibliche Genitalverstümmelung ist nicht auf afrikanische und asiatische Länder beschränkt. In Deutschland finden Verstümmelungen heimlich statt oder die Mädchen werden ins Ausland gebracht. Dass dies nach deutschem Recht strafbar ist, wissen viele Familien nicht. Von Patricia Hecht. Jawahir Kumar war 5 Jahre alt, als ihre Großmutter sie zu einem Gynäkologen in der somalischen Hauptstadt Mogadischu brachte. »Ich hatte Glück, dass ich bei diesem Arzt war und nicht einer traditionellen Beschneiderin«, sagt Kumar heute. Sie bekam eine Narkose. Als sie aufwachte, waren ihre Beine von der Hüfte bis zu den Knöcheln zusammengebunden. Ich hatte höllische Schmerzen. Kumar hat erlitten, was auch pharaonische Beschneidung genannt wird und die schwerste Form weiblicher Genitalverstümmelung darstellt. Dabei wird die Klitoris herausgeschnitten und die inneren und äußeren Schamlippen entfernt. Nachdem die Wunde zugenäht ist, bleibt nur eine winzige Öffnung, um tröpfchenweise urinieren zu können. Die Mädchen erleiden die Verstümmelung oft bei vollem Bewusstsein. Wer nicht beschnitten ist, gehört in Somalia nicht zur Gesellschaft und kann nicht verheiratet werden, sagt Kumar. Aber über die Praxis an sich herrscht Schweigen. Mit 11 Jahren kam Kumar mit ihrer Familie nach Deutschland und wuchs in Nordrhein-Westfalen auf. Als sie mit 14 ihre Menstruation bekam, wurde sie im Sportunterricht ohnmächtig und musste ins Krankenhaus. Mir war nicht bewusst, dass mit mir etwas anders war als mit den anderen, sagt sie. Schließlich wurde klar, dass sich Zysten gebildet hatten und das Menstruationsblut nicht herausfließen konnte. Seitdem ist weibliche Genitalverstümmelung mein Thema. 1996 gründete Kumar Stop Mutilation e.V. in Düsseldorf, einen gemeinnützigen Verein. Und 2009 eröffnete sie eine Beratungsstelle, zunächst für betroffene Frauen und Mädchen, später wurde sie auch Anlaufstelle für Fachkräfte. Wir arbeiten vor allem in der Prävention, sagt Kumar. Betroffene bekommen bei uns Begleitung, Hilfe und Schutz. Außerdem bilden wir Lehrerinnen, Erzieherinnen, Ärztinnen und Hebammen fort. Mehr als 900 Personen hat der Verein allein 2019 beraten. Denn weibliche Genitalverstümmelung kommt keineswegs nur in afrikanischen oder asiatischen Ländern vor oder im Nahen Osten. Die schwere Menschenrechtsverletzung ist in unserer Nachbarschaft unmittelbar präsent, sagt Charlotte Weil von der Frauenorganisation Terre des Femmes. Die Folgen für Betroffene, Traumata, Infektionsgefahren, Probleme beim Urinieren, Schmerzen beim Sex oder Gebären. Schätzungen zufolge gibt es weltweit mehr als 200 Millionen Betroffene. Die Dunkelziffer liegt höher. Für Deutschland geht Terre des Femmes von mindestens 20.000 bedrohten Mädchen und knapp 75.000 betroffenen Frauen aus. Die Zahlen steigen seit Jahren. Das liegt daran, dass Menschen aus Ländern migrieren, in denen weibliche Genitalverstümmelung stark verbreitet ist, sagt Weil. Aus Somalia zum Beispiel, Eritrea, Irak oder Nigeria. Seit 1998 veröffentlicht Terre des Femmes jährlich diese sogenannte Dunkelzifferstatistik für Deutschland. Zugrunde gelegt werden die Raten von Betroffenen aus den Herkunftsländern, die zumeist auf Studien der Weltgesundheitsorganisation WHO oder des Kinderhilfswerk UNICEF basieren. So sind beispielsweise in Eritrea 83% der im Land lebenden Mädchen und Frauen beschnitten, in Indonesien knapp 90%. Seit 2013 ist weibliche Genitalverstümmelung ein eigener Strafbestand in Deutschland. Haftstrafen von bis zu 15 Jahren drohen denen, die sie vornehmen. Doch anders als in Frankreich oder Großbritannien ist hierzulande noch kein Fall vor Gericht gebracht worden. Die Praxis ist stark tabuisiert und wird meist im Verborgenen durchgeführt, sagt Charlotte Weil. Zu viele Fachkräfte im pädagogischen Bereich können außerdem die Zeichen nicht deuten, wenn ein akuter Fall oder eine Bedrohung vorliegen, sodass es nicht zur Anzeige kommt. Typisch seien etwa Ferienbeschneidungen, in denen die Mädchen ins Ausland gebracht und dort verstümmelt werden. Nach den Ferien kommen die Mädchen dann völlig verstört zurück in den Unterricht, sagt Weil. Ein Signal, auf das Lehrkräfte reagieren sollten. Tief verwurzelte Traditionen brechen. Auch Verstümmelungen im Ausland sind nach deutschem Recht strafbar. Viele Familien wüssten das aber gar nicht, sagt Kuma. Wenn zum Beispiel eine junge Frau in ihrer Beratungsstelle anrufe und sage, sie habe mitbekommen, dass ihre kleine Schwester in den Ferien beschnitten werden soll, sei es vor allem wichtig, schnell zu handeln. Für Stop Mutilation e.V. arbeiten Beraterinnen, die nahezu jede Sprache der Länder sprechen, in denen Verstümmelung praktiziert wird. Die Beraterin ruft in der Familie an und stellt sich als Mitglied der Community vor. Dann geht es darum, Vertrauen aufzubauen, aufzuklären und Hilfe anzubieten. Manchmal komme es vor, dass die Älteren in der Community Druck ausübten, die Eltern aber gar nicht überzeugt seien, ihre Kinder der Prozedur auszusetzen, sagt Kuma. Wir arbeiten daran, diese tief verwurzelten Traditionen zu brechen. Auf politischer Ebene rückt das Thema in Deutschland in den vergangenen Jahren stärker in den Fokus. Mehrere Bundesländer stellten Geld für Präventionsprojekte zur Verfügung. In Berlin gibt es seit Mai eine landesweite Koordinationsstelle für Aktivitäten gegen weibliche Genitalverstümmelung. 2017 wurde ein Gesetzeszusatz verabschiedet, der besagt, dass Eltern der Pass entzogen werden kann, wenn ein begründeter Verdacht besteht, dass Familien mit einem Kind ausreisen wollen, um es verstümmeln zu lassen. Nach dem Übereinkommen des Europarats zur Bekämpfung von Gewalt gegen Mädchen und Frauen, Istanbul-Konvention, ist die Bundesregierung verpflichtet, gegen die Praxis vorzugehen. Unser Ziel ist es, dass keine weiblichen Genitalverstümmelungen mehr in Deutschland stattfinden, hieß es kürzlich in einer Pressemitteilung von Frauenministerin Franziska Giffey, SPD. Wir wollen Mädchen und junge Frauen davor schützen und ihnen Hilfe anbieten. Das Ministerium leitet eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe, in der ein Schutzbrief als Präventionsinstrument diskutiert wird. Mit Informationen über drohende Strafen sollen Familien, die in ihre Heimatländer reisen, von Verstümmelungen abgehalten werden. Trotzdem würden wir uns wünschen, dass der Bund aktiver wäre, sagt Weil. Ein koordinierter Ansatz fehle bislang. Wichtig sei Geld für mehr qualitative Forschung, um genauere Daten zur Situation in Deutschland zu bekommen. Dann könnten wir unsere Arbeit besser auf die Bedürfnisse von bedrohten oder betroffenen Mädchen und Frauen abstimmen. Yawahir Kumar wurde für ihr Engagement 2011 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Ihr Verein arbeitet nicht nur in Deutschland, sondern auch in Somalia. Voraussichtlich Ende 2020 oder Anfang 2021 will sie dort eine aus Spenden finanzierte Klinik für betroffene Frauen und Mädchen eröffnen. Medizinische Geräte haben wir von einem Düsseldorfer Krankenhaus bekommen. Einen Brunnen müssen wir noch bauen, sagt sie. Ihre Arbeit in Deutschland sei wichtig. In Somalia aber seien noch immer 98% aller Mädchen und Frauen beschnitten. Die Klinik soll ein zentraler Ort werden, um medizinische Hilfe und Aufklärungsarbeit zu leisten. Wir wollen versuchen, das Übel an der Wurzel zu packen.
Sie hörten einen Artikel aus der Zeitschrift Amnesty Journal. Im Internet erreichbar unter www.amnesty.de. Ihre Sprecherin war Anna Schönberg. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags erscheint der Artikel hier als Podcast und in der Blindenhörzeitschrift Amnesty Journal. Informationen und ein Bestellformular zu Amnesty Journal akustisch erhalten Sie unter www.com-in.de/47/amnesty-journal.